Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Manche Lebenswege verlaufen nicht einfach von A nach B. Sie verlaufen zwischen Systemen, zwischen Ideologien und manchmal zwischen ganzen Welten. Teresa Casanueva ist so ein Mensch. Geboren 1963 in Kuba, aufgewachsen im Sozialismus, kommt sie in den 80ern in die DDR, um Kunst zu studieren und landet mitten in einem Land, das kurz davor steht, sich komplett zu verändern. Und dann passiert Geschichte. Nauer fällt und Teresa wird Teil eines Projekts, das heute Millionen kennen. Die East Side Gallery, die Berliner Mauer, die zur Leinwand wurde. Und sie malt mit. Hi, ich bin Matti Geier und habe mit ihr über all das gesprochen.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Du bist 1985 von Kuba in die DDR gezogen. Erzähl uns erstmal von deinem Leben in Kuba.
Ja, in Kuba, zu dieser Zeit hatte ich ein ganz normales Leben. Mhm. Ich war in einer Kunstschule. Also in Kuba war so ein System, wo man schon zusammen mit der normalen Schule Kunst machen konnte. Mhm. Ja, es war keine Hochschule, aber so auf dem Niveau Abitur.
Okay.
Ja, nur parallel mit Kunst. Die zwei Länder, aber auch alle anderen sozialistischen Länder hatten ja kulturellen Austausch, Kulturaustausch.
Mhm. Ja.
Und in diesem Rahmen habe ich einen Studienplatz in Halle bekommen.
Mhm.
Und so kam ich dann hierher.
Verstehe. Und welche Erinnerung hast du an das kommunistische Kuba, meine ich generell? Hatten deine Eltern Probleme oder ging es euch relativ gut?
Ja, also muss man sich vorstellen, so Ende der 60er, vielleicht ganz bewusst 70er Jahre und Anfang der 80er habe ich Kuba bewusster schon als erwachsene Person erlebt. Und das war natürlich ein kommunistisches Land,
ja,
mit allem, was dazugehört. Nur die Zeit generell in der Welt war anders. Also die Mittel, die man heute hat, Internet und so.
Mhm.
Und von daher war vielleicht diesen Prozess zu erkennen von Dingen, die meiner Meinung nach nicht stimmen und nicht gut sind, war natürlich schwieriger, das mitzubekommen. Ich hatte ja schon Sachen mitbekommen, die ich seltsam fand oder nicht gut.
Mhm.
Aber ich war noch nicht so weit in der Zeit zu erkennen, dass das ein Problem im System ist.
Ja.
Ich dachte, das sind einzelne Menschen, die irgendwie ihre Arbeit nicht richtig machen. Ne?
Ja, zum Beispiel.
Zum Beispiel, wenn Teile der Familie das Land verlassen hat, das Land zu verlassen, überwiegend in die USA, ist ein Prozess, die seit 1959 dort existiert.
Ja.
Immer.
Florida.
Jetzt massiver, aber es hat immer existiert.
Mhm.
Und da hatte ich auch Familienmitglieder,
Tante,
Cousins und so, die in die USA gegangen sind. Und viele anderen auch. Und es war verboten, Verbindung zu haben. Also wir haben voneinander jahrelang überhaupt nicht gewusst. Ne?
Mhm.
Das ist natürlich ein Merkmal, ein typisches Merkmal, so ein System. Und dass man auch natürlich das Land auf keinen Fall verlassen darf, also nicht reisen. Das ist verboten, sozusagen, ist nicht möglich.
Mhm.
Ich war in dieser Kunstschule zum Beispiel und ich kann mich erinnern, wenn ein Student oder Studentin das Land verlassen wollte und man hat es gewusst, dann haben die von der Leitung der Schule irgendwelche Veranstaltungen dagegen, aggressiven, wo die Leute beschimpft wurden, mündlich, sehr aggressiv und generell im Land zum Beispiel, in der Nachbarschaft, initiiert von der Regierung. Das ist immer initiiert von der offiziellen Seite, von der Regierung, von der Partei, kommunistische Partei, spricht sich, ne? Ist doch klar.
Ja.
Da wurden die Leute nicht nur beschimpft, sondern auch vielleicht mit Eier geworfen.
Oh.
Und das ist natürlich, das sind schon Sachen, die braucht man noch nicht so viel Wissen von der Welt, um zu erkennen,
stimmt
irgendwas massiv nicht.
Ja.
Ne?
Was haben deine Eltern gemacht?
Meine Eltern waren ganz einfache Menschen. Mein Vater hat in der Gastronomie gearbeitet und meine Mutter hat relativ, also ich war noch ein Kind und da hatte sie nicht mehr gearbeitet, weil sie sich um meine Oma sich kümmern musste. Und so, das ist meine Herkunft, eine ganz einfache Herkunft.
Ach so, ja.
Ja.
Und dann bist du nach Halle an der Saale gezogen. Wie alt warst du da?
Als ich hier ankam, war ich 21.
21. Was war dein erster Eindruck von Halle an der Saale und von der DDR?
Von der DDR, weil ich bin erst einmal hier in Berlin, Schönefeld, gelandet.
Ja.
Ne? Also war das erste Mal, dass ich geflogen bin. Ne?
Okay.
Und natürlich komme ich in eine Gegend Europa, die eine ganz andere Geschichte ist, in jeder Hinsicht.
Ja.
Und mein erster Eindruck war diese Fahrt sofort von Berlin nach Halle mit dem Zug. Und es war August, aber trotzdem war ein sehr grauer Tag. Und wenn ich so gefahren bin, habe ich durch Fenster geguckt, schien mir alles farblos, also wie ich bin im Film schwarz-weiß.
Okay.
Erst recht, wenn ich in Halle angekommen bin, ich meine, diesen Abfall, also dass die Gebäude verfallen und so weiter, das war ich auch gewohnt. Aber trotzdem kannte ich von meiner Heimatstadt, dass die Häuser mehr oder weniger Farbe haben, also hatten, gestrichen waren. Ne? Und in Halle war alles grau, Beton, so. Nichts gestrichen, keine Farbe. Also so. Und das ist der erste Eindruck. Ziemlich trist.
Ja. Hast du gedacht, oh Gott, was habe ich gemacht?
Nicht so ganz, aber mal abwarten. Natürlich habe ich mich nicht so einsam gefühlt, weil waren schon andere da aus meinem Land.
Okay.
Und wir haben ja zusammen gewohnt in so einem Studentenheim, der eigentlich für DDR-Verhältnisse war gut. Und dann war ich gut aufgehoben für die ersten Eindrücke und die ersten Tage.
Ja.
Und an der Burg habe ich sehr schöne Erinnerung.
An was?
An der Burg im Stein, wo ich studiert habe.
Ah, okay.
Es war wie ein bisschen wie eine Mikrowelt innerhalb dieser Welt draußen.
Ja.
Und ich war sehr fixiert in diesem Studentenleben, dass ich von der Welt draußen natürlich etwas mitbekommen, aber wenig. Also ich war nur so mit den Kommilitonen und diesem Club der Hochschule und so.
Und
also,
wo kamen die Leute her? Waren das vor allem aus der DDR oder wann?
Also die anderen, die ich jetzt nenne, waren von Kuba, also die auch Design vor allen Dingen studiert haben. Und die anderen waren Deutsche, DDR, oder auch sozialistische Länder, also Vietnam zum Beispiel, Ungarn, Bulgarien. So.
Ja. Wie war das für dich als Künstlerin dann in der DDR? Konntest du dich dann frei entfalten, wie du wolltest?
Im Studium schon.
Ja?
Also ich habe ja nichts gemerkt, was das betrifft. Und natürlich die ersten Jahre vor allen Dingen, das sind so Grundlagestudium. Und von daher ist das ja politische Konfrontation oder so nicht da. Ich fand das überraschend, aber angenehm. Schön fand ich das, dass die, wenn ich verglichen habe, wie weit wir als Bevölkerung in Kuba kritisch, also so mit einer gewissen Offenheit, kritisch gegenüber das System waren, waren die, zumindest meine Kommilitonen, viel, viel weiter in der DDR.
Kritisch?
Ja? Kritisch,
okay.
Und bis zu einem gewissen Punkt im Vergleich, was ich kannte, viel offener.
Okay.
Ne? Ja, das fand ich schon sehr mutig, staunlich, aber auch sehr interessant.
Ja.
Natürlich.
Jetzt sind wir 85, 86 vielleicht auch, ne? Das war so der Wechsel zu Gorbatschow. Vielleicht haben die Leute sich dann auch mehr getraut.
Ja, inzwischen. Vielleicht. Den Vergleich mit früheren Jahren hatte ich ja natürlich nicht, aber vielleicht ja. Vielleicht hat das ja eine Rolle gespielt.
Spannend.
Ja.
Wie fandest du die DDR im Vergleich zu Kuba?
Ja,
oder hattest du Heimweh?
Heimweh. Na, sicherlich am Anfang ein bisschen meine Familie vermisst und so.
Ja.
Aber ich habe kein Heimweh, wie vielleicht andere sich das so vorstellen. Das heißt nicht, dass ich nicht vermisse oder natürlich würde ich gerne regelmäßig dahin fliegen, was ich nicht tue. Aber nicht diese Heimweh, was mich irgendwie hindert, zu denken und so ganz normal zu leben. Ne?
Ja, genau. Und der Vergleich zwischen DDR und Kuba, was ist dir
aufgefallen? Ja, als zwei Länder, die eigentlich dasselbe System hatten und die natürlich eng zusammengearbeitet haben, war die DDR besser organisiert.
Okay.
Man weiß, dass es alles dieses sozialistische Planwirtschaft, das war ein Fake und das kann nicht funktionieren, wie man gesehen hat. Aber trotzdem, den Eindruck, den man hatte im Alltag, ist, dass das viel, viel für mich im Vergleich war viel besser als Kuba. Also es gab einfach mehr Lebensmittel, waren nicht rationalisiert. Ich vergleiche jetzt, weil in Kuba alles rationalisiert. Die Verkehrsmittel, die ich kannte, also innerhalb der Stadt oder wenn ich mit dem Zug gefahren bin, funktionierte für meine Verhältnisse gut. Also war ich nur am Staunen, ne? Sozusagen. Ja.
In Kuba gab es wahrscheinlich mehr Bananen als in der DDR, oder?
Ja, also die wachsen ja dort. Ne?
Ja.
Und obwohl Kuba permanent bis heute, und heute ist schon eine Situation, der wirklich jenseits von Gut und Böse ist, aber trotzdem war immer verbunden mit Mangeln.
Ja.
Es gibt nicht viel, selbst von den Sachen, die dort wachsen. Aber natürlich gab es Bananen und vor allen Dingen, mein Vater hat in einem Haus gelebt, wo er seine eigenen Bananenbäume hatte. Mhm. Und also ich konnte immer Bananen essen, ja.
Ja. Hattest du je mit Fremdenfeindlichkeit zu tun? Vor oder nach der Wende?
Direkt vor der Wende, nein.
Okay.
Aber wie gesagt, ich habe mich sehr in so einem engen Kreis, so eine Blase bewegt, ja. Nach der Wende habe ich einmal in Halle eine Situation erlebt, wo doch eine Gruppe von Rechtsradikalen, aber sichtbar Rechtsradikalen, also in voller Montur, optisch schon, den Boulevard von Halle runtergekommen sind und die sind schon zum Beispiel in einen Laden von Vietnamesen und da war schon, ich bin dann weg. Ich war weg. Aber das habe ich erlebt. Und einmal bin ich mit einem Freund durch Halle gelaufen am Abend. Vielleicht war nicht so spät, aber am Abend so eine Stadt war schon kaum jemand auf die Straße. Mhm. Und wir sind einfach nur durch die Straße gelaufen. Er ist auch Kubaner und wir haben uns auf Spanisch unterhalten. Mhm. Und dann kamen 2, 3 Typen, also haben ihn geschlagen. Mich nicht, nur beschimpft, aber ihm haben die geschlagen. Er kam dann raus mit den blauen Augen. Ne? Ja.
Das war nach der Wende?
Das war nach der Wende, ja.
Wie hast du denn die Wende erlebt überhaupt?
Also genau als das passiert ist, war ich in Kuba, Urlaub.
Okay.
Da dürften wir nur alle 2 Jahre nach Hause und war ich dran, 89. Nur als ich hier gefahren bin, da war noch keine Wende. Mhm. Das habe ich erfahren in Kuba, im Fernseher. Aber als eine Randnotiz. Also ich habe das durch Zufall mitbekommen im Fernseher. Das wurde nicht so hoch getragen sozusagen, weil das war natürlich überhaupt nicht in dem Sinn der Regierung.
Na klar.
Das war eher eine traurige Angelegenheit für die Regierung. Und als ich das gehört habe, dachte ich, oh Gott, ich komme hier nicht mehr raus. Ah. Weil ich war noch nicht fertig mit meinem Studium. Ich war im 4. Studienjahr.
Ja.
Also 8. Semester, würde man sagen, so. Mhm. Aber ich konnte raus, erstaunlicherweise, weil die reagieren einfach langsam und man kann manchmal davon profitieren, also war ein Glück. Weil ich war ausnahmsweise, bin ich länger geblieben, ich hätte das schon längst zurück gewesen, aber wegen einer familiären Angelegenheit bin ich länger geblieben. Mhm. Letztendlich konnte ich raus und kam ich zurück. Aber dann hat sich die kubanische Regierung natürlich gemeldet.
Ja,
Monate später, ich kann mich nicht mehr erinnern, wann, vielleicht März 1990, haben sie sich gemeldet bei uns, alle die Studierenden und die Partei natürlich, ein Funktionär, ne? Und haben gesagt, wir müssen zurück, weil das Land ist hier kapitalistisch und so, also die übliche Argumentation. Und dann stand ich da, ja, muss ich eine Entscheidung treffen. Ne? Wenn ich nicht zurückfahre, war natürlich klar, dass Konsequenzen hat. Repressalien, das ist immer so.
Für deine Familie, oder?
Für mich, für meine Familie. Ja. Ne? Und ich bin hier geblieben. Die haben sich getroffen mit meiner Familie und haben versucht, dass meine Eltern mich beeinflussen, dass ich zurückfahre. Auch Freunde haben die versucht zu beeinflussen. Also die haben mir gesagt, okay, du kannst nie wieder nach Kuba. Natürlich ist es nie wieder ist subjektiv. Es ist erst einmal weiß man nicht in der Realität, wie lange das, also in wie lange sich das übersetzt. Aber in dem Moment, dieses nie wieder, kann man schon vermuten, okay, das ist lange Zeit jetzt. Ich werde meine Familie nicht sehen. Achso, und dachten die auch, wenn ich mir das anders überlege und ich später doch zurückfliege, dann wird mein Studium, auch wenn ich das fertig mache, nicht anerkannt. Natürlich völlig sinnlos, weil die haben teilweise dieses Studium bezahlt. Ja? Aber so agiert so ein System, total absurd. Aber jedenfalls bin ich hier geblieben und habe mein Studium zu Ende gebracht und so. Ja.
Weil du dann hier mehr eine Zukunft für dich gesehen hast? Als
Natürlich, die Wende war kaum da, ne? Aber da habe ich schon gespürt, vielleicht passe ich hier besser rein.
Verstehe. So. Und deine Eltern, was haben die gesagt?
Meine Eltern haben mich unterstützt.
Für die war
natürlich schmerzhaft, die Situation. Sie wissen nicht, wann sie mich wiedersehen. Ne? Ja. Aber trotzdem, die haben mich unterstützt. Ja.
Wie lange habt ihr euch nicht gesehen?
Dann letztendlich, das war 1993, bin ich doch nach Kuba gefahren, also die natürlich, die kassieren die Pässe, ist klar. Ich hatte ja keinen Pass und so. Das muss man immer in der Wirtschaft lassen. Ne? Aber dann durch den Mauerfall und der, also diese sozialistische System praktisch verschwunden war, ging Kuba rapide wirtschaftlich schlechter, aber massiv schlechter. Und ich denke, das war weniger Überzeugung von dem, als die brauchen das Geld von den Leuten im Ausland.
Ah.
Das ist natürlich ein Phänomen, die in anderen Ländern auch gibt, aber in Kuba auch. Und ich denke, die haben dann gesagt, ja, du und die anderen auch, ich war ja nicht nur alleine ich davon betroffen, ihr darft jetzt, aber natürlich, der Interesse war die Dollars, die man mitnimmt. Ja.
Und dann gab es auch keine Probleme, dann wieder raus.
Nein, war keine Probleme.
Okay.
Man ist überwacht, man kann davon ausgehen natürlich.
Ja.
Aber dann bin ich immer regelmäßig, also wenn ich konnte, jedes Jahr, für einen Monat oder so nach Kuba geflogen. Ja.
Und deine Eltern sind jemals hergekommen, oder?
Meine Mutter war mal hier
ja.
und meine Schwester auch. Ja.
Okay. Ja, und wie kamst du dann dazu, die East Side Gallery mitzubemalen?
Da war ich im Studium und
in Halle noch.
In Halle. Aha. Und meine Professorin von meinem Studium hat sie das erfahren, ne? Und hat uns das weitergegeben, die Studierenden. Ne? Und dann habe ich gedacht, ja, das mache ich. Schön. Mhm. Und habe ich eine Skizze gegeben. Geschickt und die Kriterien waren ganz locker, da waren keine hochtragenden künstlerischen Kriterien oder so, das war nur einfach dieses Stück Mauer in Form von Feiern, wegen die Mauer ist weg und so weiter zu bemalen.
Ja.
Und dann haben die Leute, die das organisiert haben, ja gesagt. Und dann habe ich gemalt.
Also
ja.
Du hast deine Skizze und
meine Skizze geschickt. Ja. Also die Skizze habe ich schon im Maßstab. Ich wusste ja so ein Segment von der Mauer, wie hoch, wie breit und so. Und dann habe ich so Maßstab geschickt. Und dann konnten die ganz genau wissen, ah gut, dann kriegst du 5 Segmente oder 6. Deswegen sind die Bilder auch unterschiedlich groß, weil jeder hat anders, ne?
Ja.
Klar.
Nach dem Mauerfall 1989 passiert in Berlin etwas Einmaliges. Nur wenige Monate später verwandeln Künstler aus aller Welt ein Stück der ehemaligen Grenze in die längste Open-Air-Galerie der Welt. Die Idee? Die Mauer nicht einfach abreißen, sondern sie erzählen lassen. Ab Frühjahr 1990 entstehen über 100 Gemälde entlang der Mühlenstraße. Bilder über Freiheit, Hoffnung, Angst und die Unsicherheit einer neuen Zeit. Am 28. September 1990 wird die East Side Gallery offiziell eröffnet. Diese Kunst bewahrt die Mauer, die auch hier eigentlich abgerissen werden sollte. Ausgerechnet das Symbol der Teilung wird zum Ort der Erinnerung.
Beschreib mal dein Bild an der East Side Gallery.
Es ist in der Art, wie ich natürlich zu dieser Zeit gearbeitet habe. Meine Arbeit hat sich sehr verändert. Das sind organische Formen, also ich habe sehr abstrakt gearbeitet, heute noch, aber damals war noch deutlicher, angelehnt an die Organik der Welt, die man in unserem Körper findet oder in der Pflanzenwelt. Und deswegen sind so wie Gelenke. Natürlich in dem Fall ist sehr so eine grünliche Farbigkeit, der sehr in Richtung Natur deutet. Also es gibt Elemente, die da schon den Hinweis geben, Richtung Natur.
Mhm.
Und es ist wie so ein Ausschnitt von Sachen, die wachsen können und dann über die Grenze, reale Grenze, die diese Mauer hat, wächst.
Verstehe.
Ja.
Kanntest du noch mehr KünstlerInnen, auch vielleicht Freunde von dir, die auch an der East Side Gallery
waren? Ja, eine Studienkollegin hat auch ein Bild da.
Ja.
Ansonsten die anderen habe ich in dem Zusammenhang kennengelernt.
Ja.
Dieses Kennenlernen war auch schwierig, weil wir haben nie zusammen gemalt. Ne? Das war immer in Etappen, habe ich vielleicht koinzidiert mit anderen, 3, 4 anderen. Und die strecke ich ja über 1 Kilometer. Und wenn der nicht gerade dann, was nie so war, daneben gemalt haben, da hat man sich so ein bisschen gesehen.
Ja.
Das war eher bei der Sanierung.
Ja.
2009, das war eher, wo man sich mehr kennengelernt hat. Es war auch so gestaffelt. Wir haben so in Etappen gemalt. Also ich war dran eine bestimmte Zeit. Aber da gab es eine große, große Party am Ende.
Mhm.
Und da hat man sich später also so kennengelernt.
Hast du auch den Künstler kennengelernt mit dem berühmten Bild, mit dem Kuss?
Nein, habe ich nicht. Nein.
Wie lange hast du an deinem Bild gemalt?
Also eine Woche.
Und wie findest du den Status der East Side Gallery heute?
Ich finde es gut. Also dass das so als Denkmal sozusagen der andere Art behandeln wird. Ich weiß, es gibt verschiedene Meinungen, weil das ist immerhin Malerei in der Stadt draußen. und wird so betrachtet wie Graffiti oder andere Künstler, die sehr individuell arbeiten natürlich. Mhm. Aber ich denke, das ist schon eine ganz andere Sache. Nicht nur, dass das organisiert war, sondern dass diese Geschlossenheit, also dass alle, also diese Repräsentation, sage ich mal so, der sehr international auch ist,
ja,
schon einen guten Sinn hat. Ja. Ja?
Hättest du damals überhaupt gedacht, dass das so lange bleibt und mal so eine riesen Touristenattraktion wird und Denkmalschutz und Graffiti-Schutz?
Also damals habe ich überhaupt nicht daran gedacht, dass das so lange, wie lange, überhaupt Gedanken, wie lange, für wie lange geht das hier, bleibt das hier oder überhaupt. Mhm. Es ist kurios, weil jedes Mal, wenn ich diese Frage bekomme, merke ich, dass ich überhaupt null daran gedacht habe. Mhm. Ne? Also schon gar nicht, dass das unter Denkmalschutz und das renoviert oder saniert, ja, wird. Also
und jetzt
sozusagen
Graffiti-Schutz.
Eine Mauer, die die Menschen gefangen gehalten haben und an einem Ort, wo auch Leute gestorben sind, die natürlich sonst der Rest sofort abgerissen wurde, weil das war, was die Leute wollten,
ja,
dass dann auch noch gepflegt wird, also ja, sozusagen renoviert wird, ja, damit die Bilder natürlich auch besser halten. Das war der Grund. Ne?
Ja, klar.
Aber trotzdem, das sind so diese Dinge, die dann später passieren, die kein Mensch sich vorstellen kann, ja, vorher. Das ist, ja. Diese Strecke der East Side Galerie existiert, weil diese Bilder sind.
Wegen den Bildern.
Ansonsten wären die auch weg.
Längst erhaltene Mauerstück.
Ja, genau.
Ja, krass. Und dann, wie ging es weiter bei dir? Du bist dann nach Berlin gezogen irgendwann, oder?
Ja, später, viel später. Ich glaube 2010.
Ja. Und ja, was für Kunst machst du?
Ah, das ist immer schwer zu beschreiben. Ich sage immer, ja, guck mal meine Webseite an. Ne? ich arbeite verschiedene, aber ich sage mal die Mittel, die ich benutze vielleicht. Also ja, ich male, ich zeichne, ich mache auch Objekte in drei Dimensionen. Ich nenne das nicht Skulptur, aber schon in diese Richtung, also dreidimensionale Objekte. Mhm. Mache ich Grafik, Druckgrafik und auch Animation ein bisschen, ja. Und was, da muss man eigentlich besser gucken, wie.
Okay, und wo kann man sich das angucken?
Nee, meine Webseite oder in Instagram. Und meine Webseite ist mein Name und Instagram auch mein,
okay,
Name. Teresa ohne H, Casanueva.
Aber ja, kann man es auch wirklich physisch irgendwo sehen in Berlin?
Ab und zu mal schon,
ab und zu,
ja.
Aufstellung, ja, okay.
Oder man besucht mich im Atelier natürlich.
Der Atelier in,
in Hohenschönhausen.
Hohenschönhausen habe ich gehört, ne?
Ja.
Da ist ein Kunsthaus.
Studios ID. Mhm. Und das war damals so ein Haus, wo die Stadtsicherheit drin war.
Mhm.
Und gleich gegenüber ist diese Gedenkstätte, die heute ein Museum ist.
Stasi-Gefängnis?
Das war die Stasi-Gefängnis, ja.
Ah, da ist das.
Ja, da ist das, genau gegenüber.
Da sind heute die KünstlerInnen.
Da sind heute, ja, eine ganz andere Stimmung, das ist so wunderbar. Ne?
Es ist lustig, dass dein künstlerisches Leben so verzahnt ist mit der DDR.
Immer wieder,
ja,
und, ohne dass ich das suche natürlich. Ja,
ja. Genau.
Das ist ja verrückt.
Was wünschst du dir für Berlin, für die Zukunft?
Also natürlich, ich bin Künstlerin, ich bin im Bereich der Kultur. Und unabhängig von meinem persönlichen Interesse, wenn gerade immer weniger Mittel, wie noch nie so wenig, für Kultur und Kunst gibt, unabhängig von meinem persönlichen Interesse, ich finde das für eine Gesellschaft einfach falsch. Das,
ja,
das ist absolut der falsche Weg. Und das ist schade, weil gerade Berlin lebt von dieser Stimmung und diesem Geist und diesem kreativen Geist, den Berlin hat. Durch die verschiedenen, also nicht nur bildende Kunst, auch Musik, Theater, alles. Und wenn gerade das, und man merkt das schon, glaube ich, dass, mhm, das irgendwie weniger wird. Es ist, ob die Stadt verschwindet, nach und nach. Und das ist sehr tragisch. Und zumal zur Zeit, wo die Welt ziemlich komplex ist und, mhm, nicht mehr so einfach zu erfassen und so viel radikalen Gedanken auch gibt, es ist gerade in Kunst und Kultur und Soziales so weniger Mittel zur Verfügung zu stellen, genau der falsche Weg. Ist nicht so klug.
Dann hoffen wir, dass sich das ändert. Ja.
Ich hoffe sehr.
Vielen Dank für den Einblick, für deinen Ausblick und vor allem für die Erinnerung auch an dein Leben.
Ich danke dir für deine Einladung.
Ja, wenn ihr das nächste Mal an der East Side Gallery seid, schaut ungefähr in die Mitte. Da seht ihr das Bild von Teresa Casanueva. Parallele Linien, die sich verzweigen wie Äste. Ein leises, fast poetisches Motiv über das Überwinden von Grenzen. Und in der nächsten Folge geht's weiter zurück in die Geschichte, in die dunkelsten Tage des Zweiten Weltkriegs, zur sogenannten Kesselschlacht von Halbe. Arnold Mosshammer war damals 12 Jahre alt und hat eines der größten Gemetzel der letzten Kriegswochen überlebt. Heute kämpft er genau dort gegen Neonazi-Aufmärsche. Eine Geschichte über Kriegerinnerung und warum Wegschauen keine Option ist. Ich bin Matti Geier und wir hören uns beim nächsten Mal.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.